Patrick?
Ja.
Hier ist so eine Palette angekommen heute.
Oh, das ist die Integrity RX 2800. Die habe ich bei eBay geschossen. Das ist das Ersatzteillager für den GLH V3.
Ach so. Ach, die Kiste. Ja. Ja, gut, ist auch besser, sowas da zu haben. Ne?
Legacy verdient das Geld.
Leider.
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 27 vom Wartungsfenster vom 15. Februar 2023. Mit mir dabei
die Claudia.
Und ich bin der Patrick. Hallo.
Hallo zusammen.
Einen Tag nach dem Valentinstag beglücken wir euch mit einer neuen Folge. 2 Wochen sind schon wieder rum.
Ja, statt Rosen halt, ne?
Ja gut, wir kommen gleich noch auf den Patch Tuesday. Statt Rosen gibt es einen Sack voll Patches. Aber zu Beginn haben wir noch ein bisschen Feedback zur letzten Folge.
Also das von Stefan war zur vorletzten, glaube ich.
Achso, ja, das war zur vorletzten. Mhm. Da hatten wir uns ja über SD-WAN und MPLS unterhalten. Und unser guter Freund Stefan, der hat ja dieses tiefe Tal der Tränen MPLS. Mhm. Hat es durchschritten oder hängt da noch ein bisschen drin? Nee, er hat es durchschritten, ne?
Ist durch. Er ist durch sehr das schön. Thema, ja.
Ja, du hattest da mit ihm auch noch drüber gesprochen. Er hat einen ganz interessanten, ich weiß gar nicht, ob wir den Punkt in der Folge so richtig klar gemacht haben, aber...
Ja klar, das ist der Punkt gewesen und wir haben ihn vergessen.
Genau, bitte, go on.
Flexibilität.
Ja, bei SD-WAN ist es ja auch...
Jetzt darfst du aber ausführen. Nein, was spricht für SD-WAN im Vergleich zu MPLS? Ja klar, Flexibilität.
Was jetzt in seinem konkreten Kontext insbesondere die ländlichen Randbereiche von NRW anging, denn wenn du irgendwo in der Pampa bist und du hast zum Beispiel die Telekom, die Leitungen für deine MPLS stellt, dann kann es natürlich sein, dass der lokale Versorger dir vor Ort irgendwie Glasfaser anbieten könnte.
Genau, mit so Gigabit symmetrisch und so.
Genau, aber du musst dummerweise die 2 Mbit Klingeldraht nehmen, die Telekom in der Lage ist zu legen.
Genau, meine Telekom kommt ja dann auch zu dir und verlegt da neue Leitungen, aber manchmal muss es halt auch schneller gehen, ne? Wenn man da, keine Ahnung, Standorte aus dem Boden stampft oder kauft oder weiß ich nicht, dann kann man da unter Umständen kein halbes Jahr warten, bis da mal eine Leitung ist. Ne?
Das ist richtig und ich hatte die Tage noch, ich muss mal gucken, ob ich den Artikel wieder finde, aber da ging es halt eben auch darum, ob SD-WAN MPLS im Enterprise verdrängt und da war so ein bisschen der Tenor, ja, so bei kleinen Mittelständlern auf jeden Fall. Bei den Großen, die haben so viel Geld in MPLS versenkt, es kann sogar sein, dass die da noch ein bisschen drauf rumhängen, beziehungsweise es vielleicht nicht ausbauen, ja, sondern da eher so diesen Hybrid Ansatz fahren. Wir haben so ein bisschen MPLS und wir haben SD-WAN, aber es ist jetzt nicht im Sterben. Aber man merkt schon auch so im Markt, dass sich das Ganze bewegt. Und eine Quote in diesem Artikel war dann eben auch, ja, MPLS bringt halt so quasi null Security mit. Ne? Es ist halt nichts verschlüsselt darüber, sondern die Daten laufen da einfach durch fremde Netze durch. Und bei SD-WAN haben wir ja in der Regel dann immer noch eine Verschlüsselung mit drin. Ja, und zu unserer letzten Dino-Folge, da hatte uns der Christian vom Focus on Linux Podcast ein sehr ausführliches Feedback zugeschickt. Ich bin ja ein bisschen neidisch, wenn ich so seine Sammlung an historischen Computern sehe. Da ist auch das ein oder andere Unix-Schätzchen tatsächlich dabei. Und wir kamen so ein bisschen auf dieses Thema Itanium oder er hat ja wohl auch so ein bisschen HPUX-Vergangenheit. Zumindest schrieb er, dass er mal mit BL870-Plates rumhantiert hat. Und das ist ein Punkt, den will ich vielleicht noch mal ausführen, warum Itanium eigentlich zum Scheitern verurteilt war. Denn geplant war Itanium von HP und Intel so als reine 64-Bit-CPU, so, ne, komplett ohne Legacy-Zeug, ohne Altlasten, alles fancy, alles neu. HP wollte damit PR-Risk ablösen. Und eigentlich war das ganz cool. Und so richtig innovativ war halt, dass Itanium auf das sogenannte Very Long Instruction Word setzte als Befehlssatz. Lustigerweise hatte das Ganze dann bei Itanium den Namen Epic. Es war leider nicht so episch. Ja. Explicitly Parallel Instruction Computing. Geht im Sinne darum, dass die Ausführungsreihenfolge der CPU-Befehle der Compiler festlegt. Der guckt sich ja den Code an und sagt dann, das führst du mal besser so und so und so aus. Eigentlich eine geile Idee, weil du die dir jede Menge Logikgatter auf der CPU sparst. Mhm. Zum Nachteil, dass du halt jegliche Rückwärtskompatibilität verlierst. Mhm. Und naja, den frei gewordenen Platz auf dem Die kannst du dann für Cache nutzen, für mehr Kerne nutzen. Also von der Idee her eigentlich ganz geil. Problem dabei, das hat man wohl dann bei HP und bei Intel unterschätzt, dass der Compilerbau für so eine CPU wahnsinnig anspruchsvoll ist und das haben sie verkackt. Und am Ende standen sie dann halt da, wenn du halt nichts hast, was deine Software ausführen kann. Sprich, du hast keine Rückwärtskompatibilität. Alles, was an Software auf dem Ding laufen soll, muss wirklich für diese Architektur geschrieben werden. Mhm. Ja, sonst ist es arschlahm. Mhm. Du hast aber dann auch keine Compiler. Das ist so ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Ja? Kunden springen nicht auf den Itanium-Zug, weil die Software, die sie einsetzen, da nicht läuft. Mhm. Und wenn du keine Kunden hast, dann fängst du auch nicht an, Software dafür zu entwickeln.
Mhm. Klar.
Und dann passierte es, dass AMD damals, und das war wohl ein Deck-Engineer, der mal irgendwann bei AMD gelandet ist, der brachte dann diese x86 64-Bit-Extension ins Spiel. Und dann hattest du auf einmal 64-Bit in deiner x86-Welt. Und das hat dann wahrscheinlich Itanium wirklich den Todesstoß gegeben, weil auf einmal war es dann eben doch möglich, 64-Bit zu haben und trotzdem Legacy-Code auszuführen. Und damit hatte die Itanic quasi den Eisberg getroffen und ist dann halt hemmungslos abgesoffen. Und ich glaube, 2021 hatte Intel die letzten Itanium-Bestellungen angenommen. Ich glaube, dieses Jahr wurden die letzten CPUs geschippt und das Ding ist definitiv tot. Also auch zum 31.12.2025 hat HP sämtlichen Support eingestellt. Und ja, schade. Stellt sich aber auch die Frage, ne, jetzt, wer braucht denn auch sowas wie Unix, wenn Linux eh alles kann? Das war ja dann so das Nächste, ne? So mit Itanium so als Plattform für zum Beispiel HPUX, OpenVMS und so weiter, ne? Was brauchst du die Dinger noch, wenn er halt Unix-like Verfügbarkeit auf rotzebilliger x86 64-Bit-Hardware haben kannst, ne? Da konnten sich die alten Dinos tatsächlich nicht schnell genug dem Wandel anpassen. Und damit war es das Ganze. Düdüm.
Ja, good riddance.
Wenn man sich überlegt, wie viele Milliarden Intel damit in den Sand gesetzt hat. Ich glaube, 99 sind die ersten Itaniums rausgekommen und ich glaube, so um 2010 war das Ding Thema, war das einfach durch, es war einfach erledigt. Ne? Mhm. Und danach hat man das halt nur noch irgendwie so ein bisschen am Leben gehalten. Also in 10 Jahren Milliarden verbrannt, wirklich. Mhm. Ziemlich bitter, aber naja, jeder trifft mal schlechte Entscheidungen und ja, also wenn noch irgendjemand von euch irgendwelche Itanium-Kisten im Keller hat, ich würde die Dinger jetzt gut weglegen und einlagern, weil es wird definitiv so sein, die werden mal Geld kosten. Da wird sicherlich noch jemand
irgendwann.
Da kommt bestimmt noch irgendjemand aus der Ecke gekrochen, der sagt, ich habe da irgendwas, was auf Itanium noch läuft, irgendein HPUX-Kram.
Muss dann auch nicht in Mint-Condition sein, um Geld zu bringen.
Ja, ich glaube auch. Jetzt hatten wir ja gerade schon eingeleitet mit statt roter Rosen gab es rote CVEs.
Rote CVEs, kritische, wichtige, sehr kritische, ja, alles, was man sich wieder so vorstellen kann. Ne? Microsoft Patch Day, was waren das, glaube ich,
73 CVEs. Stück. Okay. Da hat es ordentlich gerumpelt.
Ne? Und da sind auch wieder so eine Handvoll dabei, wo man ein bisschen ich sag mal, mit Priorität die Patches installieren
also
sollte.
Drei Zero Days sind, glaube ich, bei, ne?
Es sind drei Zero Days dabei, die ausgenutzt werden, eben der Wildnis. Unter anderem ist da eine Common Logfile System Driver Privilege Escalation Elevation, Entschuldigung, Lücke drin, die tatsächlich bewertet ist. Na gut, das sind 7,8. Das ist jetzt nicht sehr kritisch, aber trotzdem sollte die zeitnah gepatcht werden. Was kann da passieren? Angreifer kann halt System Privileges erlangen.
Gut, damit ist es dann durch. Wir,
ja, patchen, los. Ne?
Lokale Benutzerrechte reichen. Mhm. Ah, und ja, dann genau. Ist einfach dabei.
Genau.
Und unser good old, ich habe es, es ist schon fast prophetisch, ja. Aber ich habe es in einer der letzten Folgen gesagt, solange wir Exchange On-Prem betreiben, werden wir niemals sicher sein vor irgendwelchen Proxy-Shell-Sachen und siehe da.
Ja. Ja, Proxy-Shell war halt auch so, ne? Proxy-Shell, Proxy-Not-Shell, Attacks, Chains, das war ja einfach so eine Offenbarung von wie viele Lücken da so
in dieser Codebase noch rumgammeln.
Genau, ne? Und da war ja eine nach der anderen und wenn es dann nicht die eine war, die den Zugang verschafft hat, dann war es dann halt eine andere. Und ja, wie viele haben wir jetzt? Vier Stück?
Vier Stück.
Vier Stück, alle irgendwie mit CVSS-Score
7,2
und 8,8.
Ne? Mhm. Und reihen sich quasi nahtlos in die bereits bekannten Proxy-Shell, Proxy-Not-Shell Lücken ein. Denn sie teilen da tatsächlich einige Findings. Also auch Exchange schön patchen diesen Monat.
Mhm. Bitte, bitte, bitte NPSer patchen.
Oh ja, der war auch geil.
Ja, es gibt nämlich gleich drei kritische Lücken mit 9,8 CVSS im PEAR-Protokoll.
9,8 so. Ist schon übel.
9,8 ist schon übel.
Ich überlege gerade, wo habe ich denn schon mal eine 9,8 gehabt? 9,8 ist ja quasi
9,8 ist Remote Code Execution, das ist hier in dem Fall
unauthentifiziert. Genau. Deswegen ist es eine 9,8, weil das ist eine
Remote Code Execution. Das ist Attack Complexity ist, glaube ich, auch irgendwie low, ne? Mhm. Lässt sich auch noch einfach heben, die Lücke. Also ja. Also NPSer, also vorausgesetzt, ihr habt Policies, die PEAP erlauben. Ja.
Ja gut, PEAP, wo hast du das? Typischerweise 802.1x, das heißt entweder Port Security mit Switches oder
Wi-Fi. Genau, aber halt gegen NPS und wie gesagt, drei Lücken, alle drei, 9,8. Also würde ich vorschlagen, vielleicht heute nochmal.
vielleicht nochmal eben den Visus anschmeißen.
Genau.
Dann hatten wir auch noch eine sehr schöne und da muss man vielleicht ein bisschen Kontext zu geben. Und zwar hat es diesmal eine Remote Code Execution mit einem Wert von 9,8 in die Liste geschafft, die Microsoft Word, SharePoint, 365 Apps und Office for Mac betrifft. Und das eigentliche Bittere dabei ist, das lässt sich eigentlich seit 2008 vermeiden.
Naja, gut, Microsoft hat jetzt nicht so ganz genau gesagt, was jetzt da, ich sag mal, die Lücke genau ist. Also ich finde auch diese Zusammenstellung, ne? Word, SharePoint, 365 Apps.
Was sind die Gemeinsamkeiten?
Und Office für Mac.
Was sind die Gemeinsamkeiten?
Ja, was sind die Gemeinsamkeiten? Muss man mal überlegen. Nein, aber es wird vage angedeutet, dass es mit RTF-Dokumenten zu tun hat.
Ach, nein.
Nein, so war es, RTF-Dokumente.
Nein, wer hätte das
gedacht? Das ist doch, verstehe ich gar nicht. Also E-Mail, also RTF-Payloads per E-Mail. Und einer der Workarounds, die Microsoft da anführt in ihren eigenen Artikeln, das ist die MS08026. Es ist ein Advisory, das irgendwie aus 2008 stammt.
15 Jahre alt.
Ja, also ich will jetzt nicht, ich glaube, es war 2008, ich will jetzt nicht lügen. Lass mich nochmal gucken hier. Ja, 13. Mai 2008.
Ja, und dann feiert bald Geburtstag.
How to prevent Word from loading RTF-Files.
Und im Kern geht es einfach darum, dass man die Preview Pane abschaltet. Sollte man vielleicht eh tun. Also so wichtig ist die nicht.
Ja, genau.
Ja, also ein ziemlich runder Valentinstag. Und schön patchen. Und
ja.
Damit kommen wir vielleicht so zu unserem ersten Thema. Schön patchen, das hätten auch ein paar Leute ihre rotzealten ESXi 6.7 und 6.5.
Wie man sieht, das ist offensichtlich nicht so einfach, ne?
Genau, und es begab sich vor ein paar Tagen, als mehrfach Hinweise des BSIs und diverser anderer Gruppierungen auf Twitter und auf LinkedIn an uns vorbei rauschten, wo die Rede von einer internationalen Angriffswelle auf ESXi-Server war. Und da wird man ja schon mal ein bisschen hellhörig und beim genaueren Hingucken entdeckte sich das Ganze als eine Angriffswelle, die eine Lücke im Open Service Locator Protokoll ausgenutzt hat.
Ja, jein. Also ESXi-ARX nennt sich das Ganze und das ist eine neue Variante davon, weil ESXi-ARX ist nicht neu. ESXi-ARX ist tatsächlich wurde damals, in Anführungsstrichen, wir sagen auch gleich wann, ja, aber das wurde zurückgeführt auf eine Lücke da, tatsächlich in OpenSLP, Service Location Protocol ist das, ne? Das heißt so eine Art Discovery Protokoll, aber was sich dann relativ zügig zeigte bei der aktuellen Welle, ist, dass das sehr, sehr viele Hosts betroffen hat, wo dieser Service schon nicht mehr aktiv war, weil einer der Workarounds damals von VMware war: Wenn ihr nicht patchen könnt, dann deaktiviert wenigstens diesen Dienst. Und der Dienst war deaktiviert und trotzdem sind Hosts befallen worden.
Und jetzt überlegen wir mal, wer in Gottes Namen kann seine Kisten nicht patchen und schaltet stattdessen den Dienst ab? Und vor allen Dingen, das ist ja dann die nächste interessante Frage, wie kann es denn sein, dass eine große, keine Ahnung, 3-4-stellige Anzahl von ESXern davon befallen wird? Stellt sich raus, die stehen im Internet.
Ja, Moment, ja, richtig. Die stehen im Internet. Also ich habe jetzt, die Zahlen hatte ich irgendwie am Wochenende gesehen, dass so irgendwie so 3.800 Hosts befallen sind. Aber wenn wir jetzt davon nochmal, es gibt angeblich, habe ich gelesen, in einem Artikel, wurde durch die Firma Rapid7 bei so einem Scan übers Internet sozusagen, wurden über 18.500 anfällige ESXer im Internet erreichbar gefunden. 18.500 ESXer, okay, die aus dem Internet erreichbar
jetzt
sind.
Jetzt müssen wir das vielleicht mal ein bisschen auseinandernehmen. Das heißt, wir reden über zum einen befallene ESXer mit Versionen, die seit letztem Jahr aus dem Support sind. Also alles, was ESXi 6.5, 6.7 betrifft.
Ja, genau.
Die sind möglicherweise gepatcht gewesen, möglicherweise aber auch nicht.
Gepatcht gewesen ist es eigentlich, also VMware hat sich dazu geäußert. VMware hat zu der ganzen aktuellen Welle ein Statement rausgegeben, was auch sagt, sie finden keinerlei Hinweis darauf, dass es sich hier um Zero Days handelt, also dass es Lücken sind in der Codebase, die denen noch nicht bekannt waren, sondern das sind alles alte Sicherheitslücken, die ausgenutzt werden in der aktuellen Welle. Was passiert da eigentlich? Hast du das gelesen, was die tun? Also was passiert bei den Angriffen?
Na gut, es ging ja darum, dass dann halt tatsächlich Dateien auf den ESXern in den Datastores verschlüsselt werden. Mhm. Aber ich glaube auch nicht die komplette Datei, sondern das war so ein bisschen so Poor Man's Ransomware.
Mhm. Also wir haben jetzt, glaube ich, noch gar nicht gesagt.
Haben die, glaube ich, nur die VMDK-Descriptor-Files verschlüsselt?
Ich glaube, es ist so teils. Wir haben, glaube ich, noch gar nicht gesagt, wie alt diese Lücke eigentlich war in OpenSLP und wie alt dieser Patch dann sein muss von den ESXern. Mhm. Das ist sage und schreibe 2 Jahre her, dass das Ganze gefixt wurde von VMware.
Zwei Jahre.
Februar, das wurde gefixt im Februar 2021. Und das war damals ein Advisory, das war 2021-0002. Es hielt irgendwie 3 CVEs, 3 Sicherheitslücken, die an VMware damals vertraulich herangetragen wurden und die ohne, also die sofort gefixt wurden. Es waren also keine Zero Days, die irgendwie schon ausgenutzt wurden, während VMware noch gar nichts davon wusste. Nein, nein, die wurden proaktiv gefixt. Und das waren, wie gesagt, 3 CVEs und eine davon befasste sich mit OpenSLP. Und damals gab es eben auch schon eine Ransomware-Welle, die teilweise wurden dann nur Descriptor-Files, also VMX-Dateien und sowas verschlüsselt. so in Gänze, ne? Aber teilweise auch VMDKs. Und damals gab es noch, und das habe ich irgendwo in einem Artikel gelesen, es gibt einen interessanten Unterschied zu heute. Damals waren die VMDKs nur zu kleinen Teilen verschlüsselt. Das heißt, im Wesentlichen wurden nur die ersten 128 Megabyte der Datei verschlüsselt und dann abhängig von der Größe der Datei alle, keine Ahnung, alle paar hundert Megabyte oder sowas.
Wenn du davon ausgehst, dass du da Gigabyte große Dateien hast, macht das natürlich Sinn, da nur punktuell was drin zu verschlüsseln, macht die Datei trotzdem nicht mehr nutzbar.
Genau.
Da geht schnell.
Damals konnte dann aber aufgrund dessen, dass eben auch von der eigentlichen Datei gar nicht so viel verschlüsselt war, sondern irgendwie, keine Ahnung, so 10% oder sowas, war es relativ trivial, da über Skripts und so weiter das Ganze wieder zu entschlüsseln. Da bin ich jetzt raus, was die Details angeht. Ich weiß nicht, wie solche Skripts funktionieren, aber die wurden damals auch zur Verfügung gestellt, um Dateien wieder zu entschlüsseln. Und das ist jetzt wohl inzwischen anders. Also jetzt ist es wohl, dass jedes zweite Megabyte sozusagen auch in einer größeren VMDK verschlüsselt wird. Das heißt, mehr als 50% deiner VMDK ist verschlüsselt. Dann ist die Chance, das zu entschlüsseln, wieder doch relativ gering.
Aber nochmal einen Schritt zurück. Es ist schon so, dass von dieser Lücke primär 6567 betroffen waren.
6567 7.0.U1.
Ja, okay, das ist ja auch schon
ein paar Tage alt.
Ja. Bleibe bei meiner Frage, wer in Gottes Namen, an welchem brennenden Reifen müssen die Leute geleckt haben, um diese ESXer ins Internet zu stellen? Also ist ja nicht so, dass das ESX keine Firewall hat. Die muss man halt nur konfigurieren.
Ja. Ja. Ne? Und grundsätzlich dann, so der Gedanke, die ins Internet zu stellen, ist mir befremdlich.
Ja, gut, wahrscheinlich dann irgendwelche Root-Server von Leuten, die dann meinen, sie müssen ein ESXi, Free Hypervisor draufpacken, damit sie da irgendwie dann drei Linux oder drei Windows-Büchsen draufpacken können. Er schließt sich mir einfach nicht, wie man so ein Ding tatsächlich ohne Firewall dann da irgendwie ins Internet stellen kann. Plus halt eine Version, die definitiv seit Ende letzten Jahres aus dem Support gelaufen ist. Da hätte man also auch mal ganz entspannt auf eine aktuellere Version gehen können. Und ich bin dann doch erstaunt über die Vehemenz, mit der über diese Lücke berichtet wurde. Ja, okay, da wurden jetzt, keine Ahnung, im Worst Case ein paar tausend ESXer verschlüsselt, nicht mehr supporteten Versionen. Also mehr als ein, ja, tut mir leid für dich, aber hättest mal vielleicht deine Hausaufgaben machen sollen, habe ich da eigentlich nicht übrig. Nein,
aber ganz ehrlich,
nein,
magst grade, du auch
also,
ankommen.
Ja, aber also, gerade so auf LinkedIn, alter Falter, ja, die ganzen Geier kamen wieder aus ihren Ecken.
Ja, die Geier.
Und ja, und ganz schlimm, und das BSI meldete, sag mal, warum kann das BSI nicht sagen, Leute, ja, hier ist irgendwie Ransomware unterwegs, aber in Gottes Namen, haben wir falsch gemacht, wenn ihr Hypervisor ins Internet stellt?
Ja, gut, vom BSI sehe ich das immer noch so als riesengroßes rotes Facepalm, weil Leute, es kann auch nicht sein, dass ich hier, da muss man vielleicht nochmal darauf hinweisen, BSI weiß, also totaler No-Brainer, einer der Hinweise vom BSI in dem Zusammenhang ist, dass man doch mal die Notwendigkeit überdenken sollte, ESXer aus dem Internet oder auch mal, hear me out, aus dem Intranet von überall erreichbar zu machen.
Ja.
Also nicht einzuschränken, wer auch in meinem LAN an meine ESXer drankommt. Ja, also vielleicht kann man da auch mal überlegen, ob das sinnvoll ist.
Genau, also es gibt auch von VMware wunderbare Hardening-Guidelines, und es gibt auch so lustige Sachen wie Lockdown-Mode, die kann man ruhig mal anmachen, wenn man weiß, was man tut, ansonsten hat man sich schon mal schnell die Karten gelegt.
Nicht irgendwie Ratschläge geben.
Kinas, ganz ehrlich, also das ist wie früher in der Schule, da hast du dann im Zweifelsfall auch einfach nur noch Prügel für verdient. Also ich habe da auch wirklich überhaupt kein Mitleid. Es tut mir wahnsinnig leid.
Ja, aber vielleicht muss der ESXer ja im Internet stehen, damit dein Managed Service Provider da rankommt.
Boah, das war jetzt aber eine Überleitung aus der Hölle.
Entschuldigung.
Ja, aber du hast uns da ein interessantes Thema. Wir hatten beim letzten Mal Ops 2.2 Cloud-Nutzung. Du hast ein anderes Thema mitgebracht. Quasi
was heißt ein anderes? Das ist fast dasselbe, ne?
2.3, Outsourcing.
Genau, Nutzung von Outsourcing. Nein, einfach Gedankengang, also um mal hier die Gedankenbrücke von dem vorherigen Thema einmal aufzuzeigen. es ist natürlich für eine Organisation, wir sagen so einfach, ne, ja, kann man dann so ungepatchte Dinger da so laufen lassen, ne? Aber je nach Organisation, da ist dann einfach keiner da, der das tun kann, der irgendwie keine Zeit hat oder die Organisation hat die Skills nicht da. Und was überlegt man dann? Da können wir vielleicht das Thema hier so Infrastruktur, Hypervisor, Betreuung und so weiter, könnte man ja outsourcen, ne?
Ja, oder allgemein Outsourcing im Sinne von, da müssen sich meine Admins nicht mehr drum kümmern, dann haben die mehr Zeit für andere Dinge, für die wichtigen Dinge, sich nämlich um Anwendungen und Anwender zu kümmern.
Mhm, genau. Und das ist natürlich irgendwie so Managed Service. Also damit, ich glaube, also der Baustein im BSI Grundschutzcompendium, und ich gehöre immer nicht, also es gibt Leute, die das viel, viel schöner und viel besser erklären können als ich, das muss ich jetzt dazu sagen, aber ich finde das einfach interessant. Meint natürlich klassischen Managed Service, wie wir ihn gerade beschrieben haben, wie ich lasse hier meine Infrastruktur, mein Netzwerk, meine Firewalls durch einen Dritten managen.
Unabhängig davon, ob die jetzt mir gehören oder dem MSP.
Unabhängig davon, ob die mir gehören oder dem MSP. Richtig, deswegen geht das auch so Hand in Hand mit dieser Cloud-Nutzungsgeschichte. Mhm. Ne? Genau, aber was man vielleicht auch mal erwähnen muss, gemeint ist sicherlich nicht nur dieser Managed Service, sondern auch sowas wie, jetzt habt ihr garantiert schon mal gehört, ne? So, ich habe so eine Softwarebude, ne? Die hier mein CRM betreut, / meine handgeklöppelte Line of Business Application. Weiß ich nicht. Und wenn ich ein Problem habe, dann rufe ich den an und dann schalten die sich auf den Server und dann fixen die das. Und da gibt's auch irgendwo einen Wartungsvertrag oder sowas von 1999. Auch das wäre im weitesten Sinne zu verstehen als ein Outsourcing, weil du selber nicht diesen Prozess alleine abdecken kannst. Also wenn ein Problem mit deiner Software besteht, dann kannst du das nicht selber fixen. Du kannst in-house diesen Prozess nicht mehr abbilden.
Bei Software ist das ja gar nicht mal so selten. Also es ist ja relativ häufig so, dass Software eben auch dann mit Wartungsverträgen verkauft wird. Mhm. Und dann entsprechend auch dann die Pflege, die Wartung durch den Softwareanbieter gemacht wird. Klar, viele denken jetzt natürlich an sowas wie SAP oder so, wobei da hast du natürlich dann eher mal die SAP-Beratungshäuser, die dann diesen Job übernehmen. Mhm. Aber wir kennen das aus unserem Job, das hast du natürlich auch ganz extrem, wirklich auch bei anderen Softwareboden, ne? Ob die jetzt einen Branchen-ERP herstellen, ob die irgendwas anderes machen, da hast du dann immer den Hersteller, der dann da bei Problemen zu Rate gezogen wird, der sich auch aktiv dann um die Pflege dieser Produkte kümmert. Mhm. Aber auch, denk mal an die ganz vielen 1-2-3-Mann-IT-Buden, die 1-2-3-Mann-Unternehmen betreuen, wo dann irgendwo in der Ecke ein Server steht und dann hast du eben den Typen, der dann auf diesem Server ein Teamviewer laufen hat, um sich dann zu jeder Tages- und Nachtzeit, keine Ahnung, das Benutzerkonto vom Geschäftsführer zu entsperren, wenn der anruft, sagt, ich habe mir hier gerade mein Account gesperrt.
Ja. Genau. Und wie oft schon gesehen, dass dann, wenn man sich die Berechtigung von solchen, also entweder möglicherweise hat dann dieser Dienstleister sogar den nativen Administrator-Account oder sowas oder hat einen eigenen Account, der dann aber DOM-Admin ist und so weiter, sehe ich persönlich auch bei Kunden leider viel, viel zu oft, dass in der Mangelung, ich sag mal, der Fähigkeit zu bestimmen, was da sinnvoll und least privileged tatsächlich ist oder was derjenige braucht, da einfach mit, einfach die Accounts total überberechtigt sind. Ne? Also dass eben, ich sag mal, obwohl der nur mein CRM betreut, könnte der in meiner Domäne alles machen, weil er Domänen-Admin ist.
Ja gut, du kriegst ja in der Regel auch keine vernünftige Antwort auf die Frage, was brauchen sie denn jetzt tatsächlich an Rechten? Das fängt ja dann schon an mit Berechtigung bei der Installation. Ja, hier brauchen wir Adminrechte für alles, ne? Und auch wenn es dann darum geht, dass Anwendungen woanders dran geflanscht werden, dann gibt es auf einmal Service-Accounts mit ganz vielen Rechten, dann gibt es Dienstleister-Accounts mit ganz vielen Rechten. Und dann ist es ja auch häufig so, dass diese Accounts nicht personalisiert sind, sondern die heißen dann häufig, ne, Firma XY.
Genau.
Und was man ja auch dann tatsächlich häufig sieht, dass es eben auch, ja, ich würde mal sagen, keinerlei Dokumentation darüber gibt, was diese Accounts können. Das merken wir halt immer dann, wenn wir im Nachgang Umgebungen härten und man sich dann mal so ein bisschen da da rein nerdet. Und aber auch halt dieser wirklich unbeschränkte und unbeobachtete Zugriff. Das finde ich persönlich ja sowieso immer sehr unangenehm.
Ganz genau, ne? Sei das irgendwie über Teamviewer oder ja, auch VPN, ja, im Wesentlichen sollte man nicht jedem notwendigerweise einen Vollzugriff auf die eigene Umgebung geben.
Also, genau, also VPN lässt sich ja einschränken.
Genau, VPN lässt sich einschränken. Ja, auch Zugriff auf bestimmte Server etc. Also der Punkt ist, den ich eigentlich hier unterstreichen möchte, ist, dass ich glaube, dass viele sich nicht genügend Gedanken machen um gerade solche Konstrukte. Und da lohnt sich vielleicht auch nochmal so ein Blick in das Grundschutzkompendium. Da sind nämlich konkrete Punkte genannt, ne? Welche Gefahren bestehen denn im Zusammenhang mit solchen Outsourcing-Verhältnissen? Ich kann jetzt einfach mal kurz vorlesen, was die da, ne? Also kurz gesagt, ne, so unzureichende Strategie. Also ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, was ich da outsource, was das bedeutet, dass ich das outsource. Insbesondere in Hinsicht auf die Sicherheit meiner Informationen, also meiner IT-Sicherheit, lagere ich jetzt gerade vielleicht in was Institutionskritisches aus? Also gebe ich jetzt etwas aus der Hand, gebe ich Prozesse aus der Hand, die für den Betrieb meiner Institution kritisch sind?
Also so ein Business Critical Process ist auf einmal von einem externen abhängig.
Genau, und zwar so abhängig, dass es keine Möglichkeit gibt, das wieder zu übernehmen. Ja?
Ah, okay.
Also so ein Steuerungsverlust.
Ja, fällt mir spontan natürlich was ein. Das war eine ganze Zeit, ich weiß nicht, ob das immer noch so angesagt ist, aber eine ganze Zeit lang war das mal wahnsinnig angesagt, so Lohn und Gehalt auslagern. Du hast einfach eine externe Firma, die dann irgendwie Anwendungen für die Lohn- und Gehaltabrechnung betreibt und wenn das nicht mehr läuft, dann kriegen die Leute keine Kohle mehr. Klar.
Genau. Also da droht dir gewissermaßen ein Steuerungsverlust von einem geschäftskritischen Prozess. Ne, weil wenn dann in der Firma aus Krankheitsgründen, vielleicht haben die da nur eine Person sitzen, die das machen kann und dann, wenn die krank ist, dann kriegen deine Mitarbeiter halt keine Löhne. Das ist so als Beispiel.
Wo kann man denn das abgrenzen im Hinblick auf die, also wenn du jetzt zum Beispiel, nimm mal so eine ganze Wertschöpfungskette, wir kennen das halt so gerade aus der produzierenden Industrie, wo du so Just-in-Time-Zeug bekommst, wo du dann auch, sag ich mal, Just-in-Time-Material nachbestellst, das geliefert wird. Häufig ist es so, dass die Logistikzentren halt von externen Firmen betrieben werden. Wo lässt sich denn, auch jetzt wieder ein Blick auf IT, das so abgrenzen? Was ist Outsourcing? Und was ist vielleicht, ja, wobei ist eigentlich egal, nee, das ist auch Outsourcing. Wenn ich irgendwie meinen Logistikbetrieb auslagere, das ist auch eine Form von Outsourcing. Das ist wie früher so SAP-Betrieb auslagern. Ne? Die Buden haben SAP eingeführt, dann fanden sie das irgendwann scheiße, weil irgendwie war alles teuer und hin und her und dann haben sie es ausgelagert. Dann hat halt irgendeine Bude deinen SAP betrieben. Ja, und kann ich mich dran erinnern, das ist auch wieder 20 Jahre her, ne, habe ich einen Kunden gehabt, der hat dann hat SAP selber betrieben auf irgendwelchen HPUX-Büchsen und irgendwann sind die an einem Wochenende Nacht und Nebel, haben die in Wuppertal abgebaut, haben die in Düsseldorf bei dem IT-Dienstleister der Early Kit wieder aufgebaut und dann haben die betrieben, weil die haben das dann noch für ein paar andere Kunden gemacht. Arles hießen die, glaube ich. Aber ja, gut, das ist ein schönes Beispiel, ne? wenn du dein ERP-System von einem Fremden betreiben lässt.
Ja,
ja. Na klar, genau. Wenn du dich dann natürlich mit denen irgendwie, du bist halt total abhängig davon,
ja,
der ganze Laden
ist
abhängig davon.
Also, ne, du hast ein, dir droht ein Wissensverlust. Also, ne, du hast ein System, das bei dir läuft, das einen Prozess abbildet, der für dein Unternehmen kritisch ist und du hast keine Person intern sitzen, die sich damit im Detail auskennen. Ne, du mietest quasi eine Blackbox sozusagen. Ja? Also du weißt nicht notwendigerweise, was da technisch hintersteht. Mhm. Also auch, sagen wir mal, das ist ein Windows-Server, da sind Sachen drauf installiert, keiner weiß, was da so los ist. Ne? Das ist ein Wissensverlust, der da droht. Und du gibst dich natürlich auch im BSI erwähnt, in die Gefahr, dass dieser Anbieter, der ja diesen hochkritischen Prozess für dich verwaltet, dich mit unkontrollierten Preissteigerungen einfach weiter, du kannst nichts dagegen tun. Wenn er seine Preise steigert, dann...
Genau, also am Ende halt eine Frage der Vertragsgestaltung. Aber
genau,
eigentlich
ist
das ist ja das Gleiche wie bei Cloud. Ne? Wenn du irgendwie E3-Pläne hast bei Microsoft und Microsoft sagt, wir heben jetzt mal überall um 10% an, dann machst du da nichts mehr.
Richtig.
Du hast keinen Plan B, du hast keinen Exit dafür.
Ja, genau. Ja, das ist halt eben ein Punkt, über den man sich vorher Gedanken machen muss. Ne? Exit-Strategie, das ist auch einer der Punkte, die hier genannt werden. Ne? Unzulängliche Regelung für die geplante oder ungeplante Beendigung des Outsourcing-Verhältnisses. Mhm. Ja, geplant oder ungeplant. Ungeplant ist übrigens auch so ein Punkt, der viel zu selten bedacht wird. Ne?
Mhm.
Das heißt, du hast es letztens irgendwie vor der Hochzeit an die Scheidung denken.
Genau.
Und das fand ich jetzt auch im Zusammenhang mit dem, was wir da vorbesprochen haben, mit den überberechtigten Administratoren. Sagen wir mal, das sind Server, die bei dir auf der Infrastruktur laufen, in deiner Domäne laufen. Die haben irgendwie so einen Backend-Zugriff über VPN oder TeamViewer oder weiß ich nicht. Mhm. Ungeeignete Zutritts-, Zugangs- und Zugriffsrechte ist ein Punkt, der unter Gefährdungslage dort genannt ist.
Gut, haben uns ausreichend viele Ransomware-Attacken im Rahmen von Supply Chain Attacks auch gezeigt. Mhm. Ne? Ein Kunde fällt und dann fällt der nächste, der da irgendwie mit dranhängt.
Mhm.
Aber da gibt es ja jetzt, wenn ich das jetzt so mal überblicke, da gibt es ja jetzt gar nicht so viele Unterschiede zu Ops 2.2 Cloud-Nutzung. Im Kern sind es die gleichen Sachen.
Bevor
du Outsourcing machst, rede mit dem Anbieter, guck dir die Verträge an, hab eine Strategie, hab einen Exit-Plan.
Mhm.
Ja.
Mhm. Definiere die Aufgaben. Ja. Mhm. Auch, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der vielleicht nicht ganz so überall ganz so bewertet werden sollte im Detail, unzureichende vertragliche Regelungen oder missverständliche Beschreibung von Aufgaben, Leistungsparameter und Aufwänden. Ja?
Wenn so die SLAs unscharf sind. Ne?
Wenn du denkst, dass dein Dienstleister deine DCs patcht und du, es steht aber in keinem Vertrag drin und der Dienstleister macht das nicht, bis am Ende hast du ein Sicherheitsproblem, dann bist du der Gelackmeierte, ne?
Oh, da haben wir noch ein schönes Thema für den Aufreger des Monats, hätte ich fast gesagt.
Des Monats?
Ja, da kommen wir dann aber gleich mal drum. Aber halt mir mal den Punkt fest. Du denkst, dein Dienstleister macht. Das ist ein guter Punkt. Spannend. Also sehe ich aber jetzt tatsächlich gar nicht mal so viele Unterschiede. Es ist halt...
Nein.
Ja gut, jetzt müsste man mal nochmal genau überlegen, inwieweit grenzt sich jetzt die Nutzung von Cloud-Diensten bei einem, vergiss, was ich gerade sagen wollte. Outsourcing ist schon anders konzipiert. Ne?
Mhm.
Finde ich auch immer ganz spannend. Ne? Es war ja eine ganze Zeit lang mal total angesagt, bei großen Buden ihre IT-Abteilung zu nehmen und dann irgendwie an eine IBM oder eine Siemens zu verhökern. und dann, wir machen hier Outsourcing und sparen über die nächsten 10 Jahre 5 Milliarden. Und das ist alles immer gnadenlos in die Hose gegangen. Ne?
Mhm.
Und ganz häufig waren das dann auch immer so Vertragsgeschichten. Ne? Dann wurden sich im Vorfeld über irgendwelche Leistungen abgestimmt und dann war man nachher aber unzufrieden mit der Leistung. Ich werde das auch nie vergessen, hat mir meine Frau mir mal erzählt, als die noch im Konzern unterwegs waren. Es gab für Telefonstörungen irgendwie eine SLA von 3 Tagen.
3 Tage?
3 Tage.
Boah.
Und du konntest die Uhr nachstellen. Kurz vor Ablauf dieser SLA hat sich dann auch jemand gemeldet. Und keine Minute vorher. Ja, weil wir halten unsere SLA ein, aber wir machen auch nicht mehr als nötig. Finde ich halt auch immer, was man dann...
machen wir mit unseren Kunden aber nicht so.
Nee, tatsächlich nicht so. Tatsächlich muss ich ja euch eher auf die Finger hauen, wenn ihr dann mal wieder irgendwie so ein Ticket habt, so ein Next Business Day und dann ist nach 5 Minuten Haken dran. Problem gelöst. Ja, ihr versaut mir die Kunden.
Ja, genau. Wir verziehen die.
Nein,
wenn es eine schnelle Lösung gibt, warum soll man denn da jetzt einen Tag mit
völlig
warten?
Völlig richtig. Also, finde ich auch immer total unmöglich. Ne? Also wenn das so ein Quick-Win ist und du siehst anhand des Tickets, okay, das kann ich jetzt schnell lösen, dann ist das doch scheißegal, was der Kunde für eine SLA hat.
Total.
Ja, also ich denke auch mal so, Reaktionszeit und SLA ist der falsche Begriff, die Reaktionszeit ist da der richtige Begriff. Das ist immer so, die Reaktionszeit ist für mich immer so ein immer so ein bisschen das Instrument, wo ich im Engpass, wenn ich selber keine Ressourcen habe, wo ich dann im Engpass sage, ah, das müssen wir jetzt mal priorisieren, das müssen wir liegen lassen. Ne?
Ja.
Aber wenn du halt keinen Engpass hast, dann kann ich ja auch bei der Reaktionszeit von Next Business Day sagen, okay, habe ich nach 5 Minuten erledigt.
Mhm.
Ja? Ich habe ein Ticket weniger, der Kunde ist zufrieden, ist doch alles gut.
Mhm.
Muss ich doch nicht immer die ganze Zeit rumprokrastinieren. Naja. Ja, aber interessant. Da würde mich mal interessieren, betrifft natürlich jetzt eher mal die ITler und nicht unbedingt die Dienstleister, wie ihr das mit Outsourcing seht. Mhm. Habt ihr irgendwas outgesourced?
Ja, so, wahrscheinlich schon.
Also Managed Print Service ist auch immer so ein Thema, ne?
Ja.
Das sieht man so mit am häufigsten.
Also ich kann mir kaum vorstellen, dass es jetzt noch viele gibt, die sagen, ich habe nichts outgesourced. Ich habe hier 100% kümmere ich mich um alles in meiner IT selber.
Mhm.
Kann ich mir kaum vorstellen.
Lass mal Feedback da. Mhm. Das würde uns mal interessieren. Aber wie du jetzt gerade schon so schön sagtest, da kümmere ich mich 100% selber drum. Hättest du das besser mal gemacht, ne? Wir haben nämlich die Kollegin hat eine kleine War Story.
Ich habe eine kleine War Story. Nein.
Ich muss als kleinen Disclaimer vorweg schicken.
Told you so. Mir war es so klar. Told you so. Nein, kennt ihr das? Ne? So, der Kollege sagt einem immer, ja, hier, wenn du CAs baust, ne, dann guck, dass du die Veröffentlichung der Sperrliste über LDAP immer rauswerfen. Ich denke so, ja. Hm.
Also wir reden hier von Windows-Zertifizierungsstellen.
Selbstverständlich. Wir reden von einer Windows-Zertifizierungsstelle und man kann ja einstellen die Veröffentlichungsorte der Sperrliste. Und der Patrick hat mir immer gesagt, LDAP rauswerfen. Und ich habe mir dann letztens noch gedacht, oder das war irgendwann letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, bei einem Kunden, wo es wirklich nur darum ging, fürs interne WLAN, ihr habt TLS zu bauen. Nur fürs WLAN. Ja, das heißt, Radioserver, es muss nichts nach extern veröffentlicht werden.
Genau, die Clients möchten maximal gucken, ob das NPS-Server-Zertifikat
NPS-Server-Zertifikat, beziehungsweise der NPS möchte bei ERPTLS natürlich auch gucken, ob das Client-Zertifikat gültig ist.
Mhm.
Und habe es dann bei LDAP belassen.
Genau, Kontext. Im Zertifikat steht ja unter anderem ein Ort drin, an dem der Client eine aktuelle Certificate Revocation List findet.
Mhm.
Und es steht drin die sogenannte AIA, also die, was ist das, die
Zertifizierungsstellen.
Es ist der Ort, wo das Stamm-Zertifizierungsstellen-Zertifikat liegt.
Ja, genau, da wird die Zertifizierungsstelle bekannt gemacht.
Genau. Diese Orte werden mit in das Zertifikat, in jedes ausgestellte Zertifikat reingeschrieben.
Mhm.
Und typischerweise ist das so, dass zwei Orte in den Standardeinstellungen einer Windows-Zertifizierungsstelle da reingepackt werden, nämlich einmal LDAP.
Mhm.
Da wird einmal die CL abgelegt und das Root-Zertifikat abgelegt. Und ich glaube, eine Freigabe, ne? Cert and Roll. Oder ist das nur im LDAP?
Ich glaube nicht, dass das im Zertifikat drin steht. Ich bin mir relativ sicher, LDAP. Dass es standardmäßig im Zertifikat nur der LDAP-Pfad drin steht. Genau, also Standard gelassen, weil ich dachte, okay, komm, das ist ja alles nur intern. Egal. Hätte ich mal besser
Fast
auf dich gehört.
Ein Jahr später.
Ja, jetzt hatte der Kunde vorher irgendwie noch Windows Server 2.12 R2 als Lizenzen und jetzt sind plötzlich Server 2022 Lizenzen da und was war der Auftrag? Mach mal CA neu. Ist ja wunderbar, ne?
Hier einen
neuen Server aufgebaut, ne? Migriert und sowas. Und wenn man sich so Anleitungen dafür anguckt, ich meine, ich gucke mir jetzt heutzutage keine Anleitung mehr dafür an, aber ich erinnere mich, als ich das letzte Mal nach einer Anleitung geschaut habe, da stand sowas drin wie, und dann musst du hingehen, CAD installieren auf dem alten Server, Server umbenennen und dem neuen Server, den Namen des alten geben, bevor du den zur Zertifizierungsstelle machst. Danach kannst du ihn nicht mehr umbenennen. Und da habe ich mich gefragt, warum eigentlich? Ist doch Blödsinn.
Genau, warum eigentlich?
Warum eigentlich? Ist doch Wahnsinn, oder?
Also die Zertifizierungsstelle selber hat einen Namen.
Genau, die hat auch einen
aber
Namen.
Aber an keiner Stelle taucht dieser Servername eigentlich
genau,
auf.
Genau, es ist Zertifikat. Also ne, das Ding hat doch das gleiche Zertifikat.
Genau, also das kann man ja schön machen. Man kann ja diese CA sichern. Man exportiert den Private Key mit, nimmt das Backup-File, schleppt das auf die andere Kiste. Und wenn du dann die Rolle auf einem neuen Server installierst, kannst du halt sagen, Anni, guck mal hier, ich habe hier einen privaten Schlüssel von meiner alten Zertifizierungsstelle und das Backup wieder importieren und dann hast du auch alles wieder drin.
Ja, alles wunderbar und deswegen hat sich mir das nicht erschlossen, warum ich da nicht einen neuen Namen lassen sollte. Mhm. Ist alles schön gemacht, läuft auch alles. Das war ein Donnerstag und es war am Montag, wo der Kunde mir sagt so, meine Clients können sich eigentlich mit dem WLAN verbinden.
Es tut mir leid.
Ja, natürlich. Guckst du auf einen NPS-Server, ne? Guckst du auf einen NPS-Server. Das ist bei denen dann der Domain-Controller tatsächlich gleichzeitig. Findest im Log, wurde Zugang verweigert, ne? Weil der Client kam ja jetzt mit dem Zertifikat an und da stand ja ein LDAP-Pfad drin. Der NPS meldete eben Ursachencode 259, Sperrliste nicht erreichbar. Ich denke so, kann nicht sein, ne? Hier so, ACEdit, ne, hab diesen LDAP-Pfad aufgerufen. So, was willst du? Da ist sie doch. Liegt doch noch da. Hat sich ja nichts geändert. Jetzt muss man wissen, dass der CRL-Pfad standardmäßig per LDAP den Namen des Servers enthält.
Ja? Ist ja ein LDAP-Pfad.
Ist ja LDAP-Pfad und da steht der Name des Servers drin. Also nicht der PKI, sondern des Servers.
Also
missverständlich, aber der Servername
kommt ja
steht
aus
da
dem Config-Teil des Active Directory, aus der Config-Partition des Active Directory unter dem Service-Container, da liegt ja
genau,
dann
genau, da gibt es einen Public-Key-Services
genau.
und dann steht da der Name, der Windows-Name, der Host-Name von dem Server und da drunter sieht man die CRL. Der war ja nicht verschwunden. Da sind jetzt zwei, da ist ein neuer und ein alter. Ja, ist ja nicht verschwunden. Also was will er denn? Da liegt sie doch.
Ja, ja, mit dem Zertifikat.
Da musste ich ein bisschen hin und her gucken und, na, was hat es mir dann gezeigt?
Naja, im Zertifikat steht der alte Pfad.
Der ist egal, drin. Der ist ja auch nicht weg. Den habe ich ja nicht weggeworfen.
Ja,
der
aber
ist
da ja
noch
werden
da.
Ja nicht die, da wird ja nicht die Sperrliste veröffentlicht, sondern die wird ja in dem neuen Teil veröffentlicht.
Die Sperrliste wird ab jetzt im neuen Teil veröffentlicht. Und sie war einfach abgelaufen im alten, in dem alten Knoten, ja. Ich habe das dann mal hübsch gemacht, so mit Sperrliste über HTTP und ich fürchte, ich bin dann hingegangen und habe ein Skript gebaut, das bis das letzte Zertifikat mit dem LDAP-Pfad abgelaufen ist, tatsächlich ein automatisiert in diesen LDAP-Pfad auch die neue CRL veröffentlicht. Ja, das war sehr hässlich und ich gebe dir vor aller Öffentlichkeit, du hast absolut recht, ich werde nie wieder einen LDAP-Pfad in einer Zertifizierungsstelle belassen zur Veröffentlichung Zertifikaten.
Ich könnte natürlich jetzt sagen, ja, told you so, aber warum weiß ich das?
Schon.
Weil ich selber genauso tief ins Klo gegriffen habe vor vielen, vielen Jahren.
Ja, manchmal muss man das aber einfach tun, um zu verstehen,
ja,
warum das
ist,
eine schlechte
genau,
Idee ist.
Genau, es ist einfach unhandlich. Ne? Also ich kann auch nicht verstehen, warum das bis heute Default ist. Also wir haben jetzt auch über die Jahre so unseren eigenen, naja, eigentlich haben wir einen Default, aber manchmal ist dieser Default dann doch vielleicht ein bisschen zu groß, weil typischerweise sieht es ja so aus, wenn wir für einen Kunden eine auf Windows basierende PKI bauen, ist das kleinste System, was wir da eigentlich bauen, braucht 3 Server. Warum 3 Server? Wir haben eine Standalone Offline Root CA. Mhm. Kein Member-Server, sondern ganz normal in der Workgroup. Das Ding wird nur alle Jubeljahre gebraucht, um dann das CA-Zertifikat für die AD-integrierte Sub-CA, also die Issuing-CA, auszustellen. Mhm. Ja, das heißt, diese Offline-Route ist auch eigentlich immer aus. Die brauchst du halt am Anfang einmal und dann im besten Fall die nächsten 20 Jahre nicht mehr.
Du fährst sie natürlich hoch, um sie zu patchen.
Ab und zu, aber eigentlich ist sie aus.
Im Zweifelsfall.
Genau, und dann hast du eben eine AD-integrierte Sub-CA, die dann natürlich dann die eigentlichen Zertifikate für deine Clients ausstellt. Der dritte Server ist ein Webserver. Das ist ein, Server, der dann einfach nur über HTTP entsprechend einen Ablageort darstellt für deine CRLs, für deine Zertifikatskette, für also dein Root-CA und dein Sub-CA-Zertifikat. Sind alles Tier-0-Systeme. Und ne, direkt am Anfang sollte man dann entsprechend auch darauf achten, dass entsprechend dann in beiden Zertifizierungsstellen, in der Config bei der Zertifizierungsstelle entsprechend ausgestellt wird, wo legst du deine CRLs ab. Dann, ja, wenn man das richtig konfiguriert, dann pusht er die auch automatisch auf den Webserver, dass dann entsprechend auch die richtige URL für den CRL und AIA-Abruf da drin steht. Das heißt, bitte, ne, split DNS, wenn ihr keine externe öffentliche TLD in eurem Active Directory verwendet. Und wenn man da das, also ja, ist das so, ne, wenn ich eine PKI neu baue, ich baue die auf jeden Fall immer irgendwie zweimal, weil irgendwas ein Typo drin, irgendwas hätte ich vertippt, irgendwas hast du vergessen. Deswegen habe ich für sowas Skripte mittlerweile.
Ja.
aber wenn man das so macht, ist das eigentlich total zuverlässig und das Schöne ist natürlich auch, dann mit ein bisschen Firewalling können natürlich dann auch deine Clients, die draußen im Internet rumtouren, kommen immer an aktuelle CRLs dran. Das macht das Leben an vielen Stellen sehr viel einfacher. Und ja, aber das ist das tiefe Teil der Tränen einer Windows-PKI. Du kommst nicht drum rum. Irgendwann wirst du sie trotzdem brauchen. Und in LDAP pushen ist leider Default, aber nicht die beste Idee.
Habe ich gelernt. Habe ich mir hinter die Ohren geschrieben.
MacPath-Through ist auch eine gute Idee.
Das ist eine Geschichte. Meinst du, ja, ich erzähle hier so lustige Geschichten. Ich habe gar nicht mit dem Kunden gesprochen, ob ich das hier erzählen kann. Ich nenne ja auch keine Namen. Also ihr erkennt euch ja höchstens wieder darin. Und lustige Geschichte, ne? Kunde.
Genau,
also
müsste ich jetzt auch immer vorstellen, wir blenden gerade ein hier, ne, für Educational Purpose.
Genau, klar. Namen geändert durch die Redaktion. Kunde schreibt mich also, hast du mal 5 Minuten? Ich habe hier ein Problem mit Rechnern, die immer aus der Domäne fliegen. Und denkst dir so, was kann das sein?
Das Schlimme ist, wir denken ja direkt schon immer an den Worst Case, irgendwie so USN-Rollback, irgendein DC-Fratze und so.
Ja, wobei USN-Rollback hätte ja einen anderen Effekt. Aber
ja, gut.
Ja, wobei, stimmt gar nicht, ne? Wenn der nicht repliziert wird auf den whatever. Jedenfalls die Rechner
wir
flogen
gehen immer
aus
vom
dem
Worst Case aus.
Wir gehen vom Worst Case aus, ja. Da guckst du, ja, ne, die Replikation kaputt ist so Klassiker. Wir hatten dann jetzt drauf geguckt und dann, die Meldung war halt ganz klassisch, ne, Anmeldung nicht möglich, es gibt kein Computer, das Computerkonto hat
keine
Trust
zur Domäne ist hinüber.
Genau, Trust zur Domäne ist hinüber. Die erste, was du machst, ne, gehst du halt mal zu dem Computerkonto hin, da sieht er so hier, Password last set gestern, interessant. Ja, also erstmal, dass der Computer-Account hatte sein Passwort in der AD gestern erst geändert. Heute kann er sich nicht mehr anmelden. Also heute kann man sich an diesem Computer nicht mehr anmelden. Und dann sage ich so, ja, eigentlich wäre es mal ganz interessant, wenn wir auf so eine Kiste mal drauf gucken könnten. Und dann sagte der Kollege, ja, warte mal hier, ne? Und ging dann mit TeamViewer, hat den Namen eingegeben von dem Ding und wurde dann irgendwie in eine laufende Sitzung von irgendwem, ne, also da guckte jemand irgendwie, glaube ich, ein Video. Ich weiß nicht, oder was, über Zoom oder was, ein YouTube-Video.
Da willst du entspannt also, in der Mittagspause ein paar Pornos reinziehen und dann guckt die IT auf deinen Rechner.
Genau, also, schnell, zack, wieder weg, ne, mit Timmy haben wir dazu gemacht und ich denke so, warte mal, das ist doch jetzt komisch. Da arbeitet doch jetzt keiner dran, das geht ja gar nicht, der ist doch kaputt.
Genau.
Ne? Kann doch keiner dran arbeiten. Wieso, dass sich jemand angemeldet haben? Und dann habe ich so überlegt, was hast du denn, ne? Lass doch mal, per NSLookup kam eine bestimmte IP-Adresse raus. Und dann war eine im VPN. Das war im VPN-Netz, ja. Und dann habe ich so, aber, sagte ich so zum Kollegen, aber der steht doch bei dir im Büro. Wie soll er denn per VPN? Und der kann doch auch gar nicht, ne? Stellt sich raus, es gab einfach einen zweiten Rechner mit dem gleichen Namen.
Düdüm.
Düdüm. Gut, das erklärt's, ne? So, der eine Rechner mit dem Namen hat jetzt sein Computerkennwort geändert und dann kommt der andere Rechner an und sagt, also ich habe jetzt hier in der Domain, da habe ich jetzt keinen Trust, also da kann ich mich nicht anmelden, weil Kennwort stimmt nicht. Jetzt rollen die ihre Rechner mit SCCM aus.
Na gut, aber bei SCCM soll es doch clever genug sein, darauf zu achten, dass die Kisten keine, also du gibst bei SCCM oder überhaupt bei diesen ganzen Diplom-Sachen, gibst du doch irgendein Muster an oder irgendeine Möglichkeit, aus denen dann die Rechnernamen generiert werden.
Also ich kenne in anderen Installationen wird ja zum Beispiel die Seriennummer vom Notebook oder vom Rechner ausgelesen und die verwendet. Die ist ja eindeutig. Ja, in dem Fall war es aber die MAC-Adresse. Also hat einen also nicht die MAC-Adresse selber, sondern hat einen randomisierten Namen aus der MAC-Adresse erstellt. Das Ganze betraf übrigens nur neue Rechner. Also die hat ein neues Modell. Ein neues Modell ohne Ethernet-Port.
Also klemmst du einen Dongle dran?
Also klemmst du so einen USB-C to Ethernet-Dongle dran.
Oh, mir schwand böse.
Der hat natürlich selbstverständlich immer dieselbe MAC-Adresse. Ja. Und entsprechend
waren alle neuen Rechnernamen. Oder die gleiche Docking für verschiedene Rechner verwendest.
Ja.
Genau, hast du ja die gleiche MAC-Adresse. Verdammt.
Das kann nicht gut funktionieren. Auch fand ich eine lustige Geschichte. Also
ja gut, da musst du natürlich ein bisschen um die Ecke denken. Gerade von der Ausgangssituation her, ne? Die Rechner verlieren den Kontakt zur Domäne bis hin zu, ihr rollt hier irgendwie Rechner mit dem gleichen Namen aus. Und dann am Ende sowas wie MAC-Paths, wo da muss man schon ein bisschen um die Ecke denken und sich auch durch mehrere Systeme durchklicken. Wobei MAC-Address-Paths, also wir haben es bei unseren Laptops ja auch alle an, wir haben ja auch im Büro alle USB-C-Docs stehen. Ist auch total sinnvoll. Ne? Also ich meine, auch wir haben ja hier DHCP-Reservierungen, Firewall-Regeln oder auch zu Hause ist natürlich blöd, wenn du dann da jedes Mal, also ne, quasi nur an einem anderen Platz sitzt und dann nichts mehr geht.
Ja.
Ja.
Naja.
Aber ja, schön. Na, also für den Kunden in dem Fall nicht schön, aber schön, dass ihr es gefunden habt.
Ich frage mich ja schon, was der Mitarbeiter so dachte, als er so plötzlich so hier Teamviewer unten aufging.
Ja gut, das ist natürlich auch was, da kann ich natürlich auch immer, ich muss schon, da rümpfe ich auch mal ein bisschen die Nase zu, wenn du dann so siehst, wie Leute dann auf Rechner zugreifen von Mitarbeitern, ne, so einfach ohne Anmeldung, ohne Authentifizierung.
Oh, oder auf Mailboxen oder ich muss doch mal hier was gucken oder.
Ja, ich hatte das bei einem Kunden, hatte ich mal mit einem Mitarbeiter geplaudert und der sagte auch, in seinem vorigen Job war das total gang und gäbe. Ne? Also der war selber externer. Und der hat Kunden gehabt, da wurde dann gesagt, okay, heute Abend machen wir das und das. Und dann haben die bei den Leuten die Kennwerte zurückgesetzt, haben sich dann einfach auf die Rechner geklemmt, haben dann ihre Arbeiten gemacht und dann quasi ne, gesagt, so, morgen übrigens hier Start 1, 2, 3.
Postet gutes, ne? Oder Monitor.
Auch dann, wenn du dann Kunden hast, so, dann per VNC. Ne?
Ja.
VNC ohne Rückfrage.
Oh Gott.
Und hin und her, so einfach.
Klick. Ja, oder wir hatten auch, ne, dann haben wir einen Kunden übernommen von einem anderen Dienstleister und dann kommt der Kunde an mit so einem DIN A3-Ausdruck mit allen Passwörtern von allen Mitarbeitern. Ich so, nehmen Sie das weg, ich möchte das nicht sehen. Wie, aber wie machen Sie denn dann so Wartungsaufgaben? Hui.
Ja.
Finde ich furchtbar.
Ja, ist definitiv auch so ein Datenschutzthema.
Ja.
Also ne, du kannst ja als Dienstleister nicht einfach Userkonten quasi kapern, um dann irgendwelche Sachen zu machen. Selbst wenn der Kunde sagt, ja, ich möchte das aber.
Genau.
Boah, da wäre ich immer, wäre ich sehr vorsichtig.
Naja. Auf jeden Fall.
Wir haben aber auch noch, oder zumindest hatte ich das mal reingeschrieben, wir hatten jetzt ja schon ein paar Mal keinen Aufreger der Woche mehr, aber wir hatten jetzt vor ein paar Tagen, kann man ja, oder vorletzte Woche oder so, ein Umstand, wo ich dann auch ein bisschen, ja, da habe ich mich nicht aufgeregt, aber ich will es zumindest mal teilen. Und zwar haben wir bei einem Kunden auf eine Umgebung drauf geguckt, die haben wir nicht aufgesetzt, aber wir wurden gebeten, halt mal mit drauf zu gucken. Spiegelte drei Paar und während ich so in der SSMC rumklicke, muss ich dem Kunden sagen, sagen Sie mal, seit wann sind denn zwei Ihrer drei Remote-Copy-Gruppen am Sack? Ja, wie? Mhm. Ich so, ja, hier, zwei sind gestoppt. Und zwar seit einem Jahr.
Ja, ne, so dreiviertel, aber, ja.
Genau, ja, dann erstmal Aufregung, weil der Kunde quasi, ne, einen Großteil seiner Daten seit einem Jahr nicht mehr gespiegelt hat. Das ganze Zeug steht im Housing bei einem Dienstleister. Wird auch von dem betreut. Und dann ein paar Tage später bekomme ich dann die Rückmeldung, ja, ja, nee, also der Dienstleister hätte gesagt, ja, wäre unglücklich gelaufen, sie hätten da halt keine Monitoring-Meldung bekommen. Und das war halt, Also ich kann mir erklären, warum sie von dieser 3-Pack keine Monitoring-Meldung mehr bekommen haben. Also sie haben nämlich wahrscheinlich irgendwann die Service-Prozessoren geupdatet von 4.4 auf 5, 5.1 und dabei fliegen halt die ganzen Notifications weg. So und,
Ja, okay.
Ne? Der Kunde
keine
hat das
Mails,
dann so abgetan.
Mails,
oder
die fallen
der
halt
der
nicht
Dienstleister
so auf,
ne? Hat das so abgetan, so ja, ja, ist nicht schlimm, wir kümmern uns drum und mea culpa. Aber am Ende des Tages zahlt der Kunde dafür und ist auch davon, und das ist so ein bisschen die Überleitung zu dem, was du vorhin hattest, der ist davon ausgegangen, dass die Systeme im Monitoring sind. Nein, die melden einfach nur an Infosight ganz normal bei HP.
Ja, ist die Frage, wie man Monitoring definiert. Ne?
Ja, genau, wie ist Monitoring definiert? Ne? Da müsste man ja dann eigentlich mal genau gucken, was in den SLAs drin steht. Und was ich dann im Nachgang auch noch bemerkenswert fand, der Dienstleister konnte nicht mal sagen, warum zwei dieser drei Gruppen gestoppt waren seit einem Jahr.
Also da gab es doch kein Ereignis, wo man nachvollziehen konnte.
Ja,
okay,
man konnte man konnte es natürlich an dem Naming der Gruppen sehen, und zwar wurde da ein Switchover gemacht und dann wurden die Gruppen gestoppt, aber danach nicht wieder gestartet und es gab keinen Switchback. Und ohne ersichtlichen Grund. Also das ist ja dann
aber
auch.
Aber das muss doch aktiv passiert sein.
Ja.
Also das passiert ja nicht von alleine, dass das Ding ein Switchover macht,
also,
und dann
ja,
immer
also,
Copy-Gruppen.
Natürlich kann es immer einen Fall geben, wo so ein Failover passiert. Gar keine Frage. Aber das muss doch einer mitkriegen. Und selbst
ja,
wenn es aufgrund
danach,
von fehlender Notifications keiner beim Dienstleister mitkriegt, also wir kennen das, ne? Wenn wir jetzt irgendwie eine gewisse Zeit lang von irgendeiner Kundenanlage nichts mitbekommen haben, dann fragen wir auch schon mal nach. Oder wenn wir wissen, das sind Kisten, die wir im Management haben, dann gucken wir da drauf. Oder wir haben ein Monitoring, von dem wir wissen, das funktioniert.
Ja, ich meine, und gerade 3-Paar, die sind relativ geschwätzig, ne?
Ach, also, total. Also du kannst ja bei einer 3-Paar nicht sagen, also das haben wir ja selber oft genug gehabt, wenn du dann irgendwie Wartungsarbeiten hast, du sagst bei dem Service-Prozessor, ja, mach mal hier Maintenance-Window. Und dann denkst du dir, gut, dann hält der jetzt die Fresse, machst deine Arbeiten, dann fällt das Ding aus dem Maintenance-Window draus, dann kriegst du 163 E-Mails, was alles gerade brennt.
Genau.
Ja. Da hast du nichts von.
Also Maintenance Window heißt eigentlich nur, das hält die E-Mails fest.
Genau. Er schickt sie dir einfach danach dann gesammelt zu, dass das Ding gerade in Flammen
schön.
Stand.
So schön.
Nein, das da ist unser Kunde auch sehr unglücklich mit dieser Reaktion und ich kann das auch seitens des Dienstleisters echt nicht verstehen. Ich meine, jeder macht mal einen Fehler, ne? Aber dann müsste man halt im Zweifelsfall einfach sagen, ja, scheiße, ne? Da haben wir verbockt, haben wir jetzt halt auch ein Jahr lang nicht drauf geguckt auf die Anlage. Mea culpa, wie kriegen wir es aus der Welt geschafft? Aber zu sagen, ja, ist ja nicht so schlimm und ja, wir kümmern uns darum, dass es wieder heile gemacht wird. Weil jetzt versuch mal, ne?
Ja,
zwei Remote-Copy-Gruppen, die ein Jahr lang nicht im Spiegel waren, wieder ans Fliegen zu kriegen. Das ist nämlich jetzt auch schon das erste Mal in die Hose gegangen.
Mir fällt es ja auch schwer vorzustellen, dass so eine Remote-Copy-Gruppe, wir haben drei Stück, zwei davon sind kaputt. Die dritte funktioniert.
Die dritte funktioniert.
Ja,
eine konnten sie jetzt ja auch wieder in Betrieb nehmen, aber die dritte, die müssen sie jetzt wegschmeißen.
Mir fällt es halt schwer zu glauben, dass es da ein Ereignis gab, was, ich sag mal zum Beispiel, dass die Links down waren für die Remote-Copy. Das hätte alle drei Gruppen betroffen und nicht nur zwei davon. Deswegen sehr seltsam, sehr, sehr seltsam. Und schade, wenn man, aber es ist ja nicht so, wir machen doch auch Fehler, wir sind ja alle Menschen.
Ja, genau, aber und ich glaube, wir sind immer ganz gut damit gefahren, wenn wir Scheiße gebaut haben, zu sagen, ja, haben wir Scheiße gebaut.
Ja,
was
genau.
Müssen wir tun, um
jetzt
das zu heilen?
Ich
entschuldige, ne?
Gerade wenn manchmal hat halt dann ein Kunde an einer Stelle vielleicht auch mal eine halbe Stunde die Hotline oder sowas am Brennen, weil irgendwas nicht so funktioniert hat, wie es sollte. Aber es geht dann ja auch einfach nur darum, wie schnell bist du da, also man muss den Fehler auch eingestehen. Also ich bin jetzt auch jemand, ich habe da nicht so viel Fantasie, ich kann mir nicht irgendeine Geschichte ausdenken, was daran schuld sein könnte, außer, aber hey, da habe ich jetzt Scheiße gebaut.
Erinnere dich doch mal an unser kleines Desaster mit der 2062, ja? Fürstet eine 2062, war damals flammneue MSA, führst du beim Kunden ein, denkst, die Welt ist schön, ja, und Karfreitag 21 kreuzigt sich diese Kiste einfach selber, ja?
Ja, genau.
Und da haben wir dann.
Wir bekommen dann beide so Nachrichten in Teams, ne? War das dann damals
alles
so?
Alles auf die Bretter gegangen.
Gerade was?
Ja, alles auf die Bretter gegangen.
Ja.
Was haben wir gemacht? Wir waren da, wir haben alles wieder in Betrieb genommen, wir haben gesagt, wir kümmern uns darum. Mhm. Ja, ich meine, der Stefan hätte ja auch sagen können: Schön, bitte packen Sie es wieder ein und bringen Sie es zurück.
Ja.
Nein, wir haben uns drum gekümmert.
Ja.
Und ich glaube, da fährt man mit Ehrlichkeit einfach besser.
Auch.
Aber
ich
das waren wahrscheinlich auch eher die. waren wahrscheinlich eher die Vertriebler, die da gesagt haben, ja.
Ja, die Vertriebler haben das doch im Blut. Die müssen das doch, oder?
Unsinn. Oh Mann.
Oh Mann. Ja,
in diesem Sinne würde ich sagen, wieder viel zu viel Security, aber auch zwei schöne War Stories. Und die Titanic ist am Ende des Tages doch gesunken.
Wir sind müde, genau.
Dass sie untergeht, wusste man vorher schon.
Ja, das war absehbar.
In diesem Sinne, habt eine gute Zeit, bleibt gesund.
Macht es gut.
Bis zum nächsten Mal.
Bleibt uns gewogen. Tschüss.